Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Wenn das Jahr neu anfängt, dann wollen wir Menschen das auch und machen uns gute Vorsätze. Wir nehmen das in Sein und Streit als Gelegenheit, übers Neuanfangen nachzudenken. Wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Das ist der lakonische Ratschlag des Popsängers Peter Fox. Aber ist das so einfach in einem Leben, das sich seit Jahren in gewohnten Bahnen bewegt? In einer Welt, in der Generationen vor uns schon so viel entschieden haben? Bei so viel Altem, wie soll da das Neue entstehen? Darüber spreche ich mit Wilhelm Schmid. Seine Bücher über Gelassenheit, über Glück oder Selbstfreundschaft sind Bestseller. Es geht darin um die Philosophie der Lebenskunst, der sich Wilhelm Schmid verschrieben hat. Herr Schmid, oft ist es mit den guten Vorsätzen ja so, man startet mit viel Schwung, aber meist lässt der dann ziemlich schnell nach. Wieso fällt es uns so schwer, solche Entschlüsse, die wir mal getroffen haben, dann auch umzusetzen?
Das war immer schwierig. Deswegen haben auch antike Philosophen schon über diesen riesigen Schritt nachgedacht. Von der Theorie zur Praxis oder vom guten Vorsatz zur Umsetzung. Der gute Vorsatz, das ist 31. Dezember, Silvester, und die Praxis, das ist der 1. Januar. Und der beginnt vielleicht erstmal gleich mit dem Kater. Und dann ist klar, jetzt müsste man was tun. Und tun ist schwieriger, als sich was ausdenken, was man tun könnte. Die Lösung, die antike Philosophen gefunden haben, heißt Asketik. Klingt abschreckend, weil das Wort Askese mitklingt. Aber Askese, griechisch Askesis, heißt nichts anderes als Übung.
Ah, okay.
Nur eine Übung unter tausend ist Enthaltsamkeit. Aber die brauchen wir jetzt nicht. Es geht jetzt darum, umzusetzen mit Übung. Im Sport ist das eigentlich gut bekannt, Übung. Nichts anderes macht ein Sportler, der sich vorbereitet auf einen, sagen wir, 100-Meter-Lauf. Er übt sich im 100-Meter-Lauf. Was macht er da? Na, jeden Tag läuft er die 100 Meter, dann macht auch einen Waldlauf und Konditionstraining, sodass er fähig wird, die 100 Meter sehr gut zu laufen. Und genauso können wir auch unsere schönen Vorsätze fürs neue Jahr umsetzen, indem wir uns eine Übung ausdenken und das jeden Tag vollziehen, uns zur Gewohnheit machen. Das geht am Anfang ein bisschen schwierig. Ich mache mir da dann Zettel, nicht zu viele, sonst überblicke ich sie nicht mehr, aber da liegt ein Zettel, da steht dann drauf zum Beispiel Gerstenwasser.
Gerstenwasser.
Gerstenwasser, genau. Ich habe mir, also jetzt fällt es mir ein, einen Vorsatz habe ich schon, aber der ist jetzt nicht zu Silvester, der ist schon ein paar Wochen alt. Immunsystem stärken.
Ja.
Ein gutes Immunsystem, bekanntlich schützt gegen Krankheit und wie heute immer deutlicher wird, ist auch der beste Schutz gegen die Entstehung von Krebs. Also, wer gerne halbwegs geschützt sein will, das ist ja kein totaler Schutz, aber ein relativer Schutz. Immunsystem stärken. Ein Arzt, den ich konsultiert habe, der sich allein mit Immunsystem beschäftigt, sagte Gerstenwasser. Heißt im Englischen Barley Water und das trinkt auch die englische Königin. Muss man noch mehr an Argumenten vorbringen?
Ich weiß nicht,
schmeckt das ist.
Gut?
Nee, das schmeckt überhaupt nicht gut. Deswegen kommt da auch Kirschsaft rein und man kann dann natürlich auch noch anderes reintun. Dann schmeckt das sehr gut. Aber Gerstenwasser zubereiten ist schon, ist überhaupt nicht problematisch, aber ist ein bisschen zeitaufwendig. Und jetzt kommt es darauf an, das nicht nur zuzubereiten, sondern jeden Tag auch zu trinken. Also habe ich mir einen Zettel gemacht, Gerstenwasser, der mich jeden Morgen daran erinnert, Gerstenwasser zu trinken. Mittlerweile ist mir das in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich denke morgens automatisch beim Müsli machen daran, Gerstenwasser trinken. So, das ist Asketik.
Das heißt aber auch aus dem, was Sie da gerade gesagt haben, wenn Sie sich zum Beispiel einen Zettel hinlegen oder hinhängen, bevor es in Fleisch und Blut übergeht, wie Sie gesagt haben, wir brauchen irgendeine äußere Struktur. Also ein neuer Anfang ist nicht so leicht, wenn der komplett aus uns innen herauskommen soll. So nach diesem Motto, was man ja auch hört, du musst es nur wollen, dann klappt das schon.
Ja, wir sind Willensmetaphysiker, wir modernen Menschen und glauben an den Willen. Aber Wille ist gut, nicht alle Menschen haben ihn allerdings im gleichen Maße. Und da kann man nirgendwo an einem Schalter drehen, dass der Wille stärker wird und dann unüberwindlich wird. Nee, besser die Motivation, die wir aus irgendwelchen Gründen haben, wir wollen was ändern, weil wir sehen ein, dass das besser ist, gesünder ist, schonender ist, kompatibler mit anderen ist, all das, was mögliche Gründe sein können. Aber dann müssen wir dem zügig eine Struktur geben, weil dann kann ich auf die Willensanstrengung wieder verzichten. Dann ist es eine Automatik, die keine Kraft mehr erfordert.
Dann kommt eine Gewohnheit, die mir dann jeweils die neue Entscheidung abnimmt, sozusagen.
Wir sind nicht freundlich mit Gewohnheiten. Moderne Menschen wollen das Leben ja ständig immer ganz neu haben. Kann man ja auch haben. Wer das haben möchte, dem empfehle ich, wenn er nach Hause kommt, den Schlüssel mal an einem ungewohnten Ort abzulegen. Dann kommt viel Bewegung ins Leben. Ansonsten hilft uns Gewohnheit, das Leben zu bewältigen. Nicht das ganze Leben soll Gewohnheit sein, aber Gewohnheiten haben den riesigen Vorteil, sie bieten Rückzugsmöglichkeiten und sie lassen Dinge automatisch geschehen, sodass wir dafür keine Kraft brauchen. Die Kraft, die wir damit sparen, können wir dann investieren in die ungewohnten Dinge, mit denen wir ja auch häufig umgehen müssen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wir müssen auch Rücksicht nehmen auf andere. Und Veränderungen, die wir in unserem Leben vornehmen wollen, die fallen uns deshalb ja auch oft schwer, weil wir in so einem Netz drin hängen, der Ansprüche, die an uns gerichtet werden. Also von anderen, aber vielleicht auch von uns selbst. Und da könnte man ja auch fragen, müssten wir nicht sowas wie ein Update unseres Selbstbildes erstmal machen, bevor wir neu anfangen? Wer bin ich denn eigentlich gerade und wer möchte ich sein?
Ja, das ist immer eine sinnvolle Frage, sich selbst zu reflektieren, über sich selbst nachzudenken. Da ist in der Tat die Jahresendzeit eine gute Gelegenheit dafür. Kann man im Grunde immer machen, nur ansonsten sind wir im vollen Lauf das ganze Jahr über. Und zur Jahresendzeit und Jahresanfang, da ist dieser Lauf ein bisschen langsamer. Also eine gute Zeit zu reflektieren, zurückzuschauen, vorauszuschauen. Ich habe das gewohnheitsmäßig in mein Leben eingebaut. Das mache ich vorsätzlich und dem gebe ich auch reichlich Zeit, um mir wieder klar zu werden über das, wo ich stehe und das, was ich mir vorgestellt habe fürs Leben. Wenn ich anderswo stehe, überlege ich mir, wie komme ich stärker dorthin, wo ich gerne sein möchte. Schwierig wird das Ganze, wenn davon auch andere betroffen sind, in der Tat. Das stört nicht alle Menschen, wie die Trennung, die hohe Zahl der Trennungen zeigt. Wenn wir uns selber überlegen, wie andere mit mir umgehen, mit uns umgehen, wie fühle ich mich, wenn anderer sich nicht darum kümmert, wie es mir geht, wenn der andere weggeht, naja, da fühle ich mich nicht sonderlich gut. Also überlege ich, wenn andere von meinen Entscheidungen betroffen sind, kann ich ihnen das zumuten oder möchte ich das lieber nicht?
Sie haben ja auch direkt im Titel Ihres aktuellen Buches einen Begriff verwendet, den ich in dem Zusammenhang interessant finde, den der Selbstfreundschaft, der Freundschaft zu sich selbst oder mit sich selbst. Man muss sich also kennen, bisschen einschätzen können, vielleicht auch, wenn man Veränderungen vornehmen will, was kann ich überhaupt schaffen und was nicht?
Ja, das ist sinnvoll. Was kann ich gut, was kann ich schlecht? Ich kann schlecht schreiben zum Beispiel. Das mag überraschen, weil ich Bücher schreibe, aber ich finde, die könnten schon auch besser geschrieben sein. Wenn ich das finde, wie komme ich dahin, dass ich die besser schreibe? Mit welchen Übungen, mit welchen Inspirationen, indem ich die Bücher anderer guter Autoren lese und mich daran inspiriere? Ja, aber vielleicht ist es auch die Einsicht, ich kann es nicht besser. Und ich kann viel unternehmen, aber ich werde es nicht besser können. Das ist nicht sonderlich schlimm. Problematisch wäre nur, wenn ich mir da ewigen Vorwurf draus machen würde. Also Selbstfreundschaft heißt, mich zu befreunden damit, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich manche Dinge ändern kann und die dann auch ändern sollte, aber manche Dinge eben auch nicht ändern kann. Und dann lasse ich es einfach.
Die Übung, von der wir dabei jetzt sprechen, die hat ja so ein bisschen was von einer Selbstüberlistung auch. Und wenn wir über Neuanfänge nachdenken und uns Neuanfänge vornehmen, dann sind wir ja aber auch bei dem Problem von Willensfreiheit, Willensschwäche. Sie haben das eben schon angesprochen. Also wir nehmen uns vor, was zu tun oder zu lassen. Könnte die Philosophie auch helfen, Willensstärke zu gewinnen, wenn wir uns nicht mit kleinen Schritten überlisten wollen?
Es ist schon Aufgabe der Philosophie, über den Willen nachzudenken, war das seit jeher. Ich möchte sagen, es wäre vielleicht heute Aufgabe der Philosophie, auch stärker zu der Einsicht zu kommen, vielleicht in Rücksprache mit der Neurobiologie und der Psychologie, dass es eben nicht vollkommen dem freien Willen unterliegt, einen Willen zu haben. Das wäre ja schön, wenn wir uns quasi aufpumpen könnten, wie eine Luftmatratze, pump mal mehr Willen in dich rein. Und zweifellos ist es so, dass Menschen, die nicht sonderlich willensstark sind, häufig dem Willen anderer ausgeliefert sind. Diese Menschen laufen machen und diese Menschen manchmal auch vielleicht demütigen damit, dass sie etwas machen lassen, was sie eigentlich nicht wollen. Die ganze Debatte um MeToo hat möglicherweise auch diese Komponente, über die bisher noch nicht diskutiert worden ist, dass nicht alle Menschen jederzeit einen starken Willen und eine starke Willensäußerung und die Fähigkeit zur Durchsetzung ihres Willens haben. Also etwas ablassen von dieser starken Betonung des Willens und stärker hin dazu, den Willen etwas differenzierter zu betrachten.
Jetzt ist Willensfreiheit eine moderne Kategorie. Wenn wir nochmal zu den alten Griechen gehen, die hätten vielleicht in unserem Kontext auch von Tugenden gesprochen. Zum Beispiel Mäßigung, Ehrlichkeit, Besonnenheit. Und diese Tugenden sind ja keine Ideen, sondern es sind eigentlich Praktiken. Können uns diese Tugenden im Kontext von Neuanfängen ja auch helfen? Was bedeutet das in dem Kontext? Mäßigung, Ehrlichkeit, Besonnenheit.
Ich möchte gerne die Tugend der Verlässlichkeit hinzufügen,
ja,
die mir immer häufiger im Sinn ist, weil ich sehe, dass in unserer Gesellschaft und in unserer Politik und Wirtschaft die Verlässlichkeit nachlässt. Das könnte auch damit zu tun haben, dass bei vielen einzelnen Menschen die Verlässlichkeit nachlässt. Aber die Verlässlichkeit ist die Basis von sehr, sehr vielen Dingen. Wenn die Verlässlichkeit in Beziehungen nachlässt beispielsweise, na gut, worauf können wir uns dann noch gründen? Und wie kommt es zu mehr Verlässlichkeit? Das ist eine Tugend, die nicht unbedingt einem Menschen gegeben ist, aber an der ein Mensch arbeiten kann. Also ich versuche nun, kleine Dinge, ich habe meinen Kindern was versprochen, das auch einzulösen. Das erfordert keine gewaltige Willensanstrengung, sondern da genügt ein bisschen Motivation, nämlich die Einsicht, wenn die sich auf mich verlassen können, dann haben die mehr Vertrauen zu mir. Verlässlichkeit ist die Basis für Vertrauen. Und ohne Vertrauen können wir persönlich nicht leben und können wir auch in Gesellschaft nicht leben.
So ein Neuanfang hat aber auch oft mit Mut zu tun. Und der Mut ist ja etwas, da könnte man sagen, ja, das kann man nicht lernen, das ist zumindest so der Eindruck, den man oft hat. Entweder hat man den oder man hat ihn nicht. Oder trügt da jetzt vielleicht der Schein? Kann man lernen, mutig genug zu sein für einen Neuanfang?
Ja, das ist relativ einfach. Wenn ich Sinn sehe in dem, was ich tue, dann kann ich sehr, sehr mutig sein. Also wenn ich Sinn darin sehe, eine Beziehung fortzuführen, auch wenn sie gerade schwierig geworden ist, dann kann ich mutig werden, das auch wirklich zu tun. Oder manche Menschen werden sagen, wenn ich Sinn darin sehe, diese Beziehung gerade nicht fortzuführen, sondern einen Neuanfang zu wagen mit einer anderen Beziehung. Ja, wenn darin Sinn steckt für mich, dann kann ich sehr, sehr mutig sein und dieses Unterfangen angehen, das ja nicht einfach ist und sich lange hinziehen wird. Aber mit Mut lässt sich das bewältigen. Mut kommt aus Sinn.
Sie sind bei Sein und Streit, dem Philosophie-Magazin im Deutschlandfunk Kultur. Heute sprechen wir kurz vor dem Ende des Jahres über das Neuanfangen und wie es gelingen kann, und zwar mit dem Philosophen Wilhelm Schmid. Herr Schmid, lassen Sie uns jetzt noch mal grundsätzlich werden und fragen, wie entsteht überhaupt etwas wirklich Neues? Es gibt ein berühmtes Gedankenexperiment in der Philosophie. Das heißt, das Schiff des Theseus. Es geht um ein Schiff auf hoher See, das erneuert wird, renoviert wird, repariert wird, und zwar Planke für Planke. Es wird immer eine nach der anderen ausgetauscht. Irgendwann ist man so weit, dass das Schiff rund erneuert ist. Kann man hier überhaupt sagen, wo das Alte aufhört und das Neue anfängt? Oder handelt es sich da jetzt um ein neues Boot oder um eine renovierte Version des Alten?
Das ist ein theoretischer Streit. In der Lebenspraxis geht es manchmal darum, neu anzufangen. Und wie fängt das an, das Neue? Indem es einen Impuls dazu gibt. Der Impuls kann aus dem eigenen Inneren kommen, eben zum Beispiel sich unglücklich zu fühlen in Beziehung oder mit einer Tätigkeit oder an einem Ort. Und aus diesem Unglücklichsein den Impuls zu haben, ich will hier weg, ich will anderswohin. Oder der Impuls kann von außen kommen. Vielleicht war das ja auch der Grund, das Schiff zu erneuern, weil eine Planke marode war und die anderen Planken auch drohten, marode zu werden. Dann ging das Überlegen los, wie können wir diese Erneuerung bewältigen. Ein Erneuerungsimpuls kann von außen kommen, weil im Außen etwas geschieht. Ich werde entlassen, ich werde verlassen. Das unterliegt nicht meiner Entscheidung, das kommt nicht aus meiner Motivation. Ein Unfall geschieht, mit dem ich mich irgendwie befassen muss. Ein Unglück geschieht, eine Krankheit kommt über einen Menschen. Krankheiten zwingen Menschen dazu, neu anzufangen, um gesund zu werden oder die Krankheit in irgendeiner Weise gut zu bewältigen. Also von innen oder von außen kommen die Impulse. Es scheint mir, dass die Impulse von außen überwiegen, weil die Impulse von innen, die brauchen sehr viel mehr Kraft.
Aber das hieße dann ja auch zurückübertragen auf dieses Bild des Schiffs auf hoher See. Wenn wir uns da jetzt was draus ziehen wollen, tausch lieber erstmal eine Planke aus. Denk noch nicht daran, dass du jetzt ein neues Schiff haben willst, weil das vielleicht überfordert.
Ja, erstmal versuchen wir, die einzelnen Latten auszutauschen, wenn der Gartenzaun marode ist, um irgendwann dann zu bemerken, der Zahn der Zeit nagt aber weiter und wir müssen grundsätzlicher werden. Heute ist ja das Jahrhundert der Disruption ganz offenkundig angebrochen, was nichts anderes heißt, also der radikale Bruch mit allem, wie es bisher gemacht worden ist, um es völlig neu zu machen. Ja, das wird in diesem Jahrhundert sicherlich der Maßstab werden, weil offenkundig Probleme anwachsen, zum Beispiel in der Ökologie, von denen wir ahnen, die können wir nicht mehr mit ein bisschen Reparatur hier und da und dort auffangen, sondern müssen wir sehr, sehr grundsätzlich eingreifen, in diesem Fall in unsere Art zu leben.
Das, was Sie da jetzt beschreiben im Bezug auf Umwelt und Ökologie, das ist auch etwas, was man vielleicht aus dem Persönlichen, aus dem Alltag kennt. Wir haben ja jetzt davon gesprochen, dass das Alte sozusagen aus dem Neuen Schritt für Schritt, Planke für Planke entsteht. Das heißt, es handelt sich jetzt erstmal um eine schleichende Veränderung. Das kennt man auch, wenn man sich irgendwann sagt, sich die Augen reibt und sagt, Mensch, jetzt sitze ich hier in diesem Leben mit dem Kredit auf dem Reihenhaus, gucke Fernsehen auf dem Sofa und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das die Veränderung ist, die ich überhaupt so für mich gewollt habe, dass das Leben ist, was ich für mich gewollt habe. Wie konnte das passieren? Das ist ja überhaupt nicht mein Leben. Also braucht es in so einer Situation nicht auch manchmal einen radikalen Bruch und nicht nur den Wechsel Schritt für Schritt?
Ja, das kann sein, aber ich würde schon, falls das mein Freund wäre oder meine Freundin, würde ich ihm oder ihr sagen, überleg dir aber schon, da hängen noch ein paar Leute dran. Vielleicht deine Kinder. Wie alt sind denn deine Kinder? Kinder, die erwachsen sind, verkraften so einen Bruch relativ problemlos. Kinder, die erst dabei sind, heranzuwachsen, können ausgehebelt werden in ihrem Leben. Dafür sehe ich allein in meiner eigenen Umgebung eine Reihe von Beispielen. Muss das also unbedingt jetzt sein, dieser radikale Bruch? Oder kannst du diesen Bruch noch etwas aufschieben? Kannst du dich mit dem oder der anderen verständigen darüber, dass zwar jetzt die große Liebe nicht mehr da ist, aber eine Beziehung besteht doch nicht nur aus Liebesgefühlen. Eine Beziehung besteht auch aus übernommener Verantwortung und übernommenen Verpflichtungen.
Haben Sie schon einmal einen radikalen Bruch in Ihrem Leben vorgenommen?
Ja. Ich war mal dabei, Historiker zu werden, in Geschichte zu promovieren. Alles war bereit, der Weg war gebahnt und Ich habe bemerkt, dass es in mir einen Aufstand dagegen gibt, den ich so noch niemals erlebt habe. Ein Aufstand, der auch rein körperlich wurde. Mir wurde übel. Und das nicht nur für eine Stunde oder Tage, das ging über Wochen und Monate hinweg, bis ich mir klar wurde, auch im Gespräch mit Freundinnen und Freunden, das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist ein anderer. Und ohne irgendwelche Gewissheit zu haben, habe ich umgesattelt auf Philosophie, die ich ohnehin studiert hatte. Das war eigentlich das, was ich machen wollte. Da gab es aber keine Stellen, da gab es keine Hilfskraftstelle, da gab es kein Stipendium, da stand gar nichts zur Verfügung. Also ich bin ins, wenn man so will, ins Nichts reingelaufen, nur mit der Gewissheit, das ist der richtige Weg. Heute rückblickend kann ich sagen, tatsächlich, das war der richtige Weg und ich danke mir für den Mut, den ich damals gehabt habe, ins Aussichtslose zu gehen, denn es hat sich bewährt. Woher kam dieser Mut? Er kam aus dem Sinn. Ich habe gesehen, dieser Weg hat Sinn und der andere hat für mich jedenfalls keinen.
Die Philosophin Hannah Arendt, die hat den Begriff der Natalität geprägt, den ich in unserem Zusammenhang auch sehr interessant finde. Der besagt, dass jeder Mensch qua Geburt ja schon ein Neuanfang ist in der Welt und damit eben die Möglichkeit in sich trägt, auch frei und selbstbestimmt zu handeln, so wie Sie das in diesem Fall ja gemacht haben und sich nicht von äußeren Umständen davon haben abbringen lassen. Wenn wir dieses Potenzial für Neuanfänge ernst nehmen, was folgt dann daraus?
Möglicherweise war dieses Handeln nicht frei und selbstbestimmt, sondern bestimmt von etwas in mir, dessen ich mir gar nicht vollkommen bewusst bin, sondern aufgrund meiner Struktur, meiner Gefühlsstruktur, meiner Vergangenheit, meines Weges hat etwas in mir gesagt, du musst in diese Richtung gehen. Aber ich halte trotzdem sehr, sehr viel von diesem Ausdruck von Hannah Arendt. Natalität, was nichts anderes heißt als Geburtlichkeit im Unterschied zur Sterblichkeit. Es war wichtig von ihr daran zu erinnern, dass diese Geburtlichkeit unser Leben bestimmt von Anfang an. Wir kommen in die Welt als Menschen, die so noch niemals da waren und die niemals so wiederkommen werden, als ein Neuanfang. Man könnte auch sagen, evolutionsbiologisch, als ein Experiment der Natur, aus einer bestimmten Mischung der Gene heraus, die einmalig ist, um zu testen, ob diese Kombination, dieses Experiment etwas bringt für den Fortgang des Lebens. Wenn nicht, schade drum, wenn ja, sehr gut. Und das geschieht mit jedem Leben von vornherein neu, deswegen Geburtlichkeit. Für moderne Menschen ist es so, dass sie diese Geburtlichkeit in ihrem Leben immer mal wiederholen können. Die moderne Welt ist diejenige Welt, die die Möglichkeit des Neuanfangs zu einer Chance für jeden Menschen gemacht hat, aber nur innerhalb der modernen Welt nicht zu vergessen. Ich war dieses Jahr 4 Wochen in Indien, habe sehr viel mit Studenten dort gesprochen, die diese Möglichkeit nicht unbedingt haben. Sie sind in eine Welt hineingeboren, die im Grunde so bleibt, wie sie ist. Eine junge Frau, die studiert hat, sagte mir, sie sei versklavt. Von wem versklavt? Von ihrem Ehemann. Der aber ein guter Ehemann ist, meinte sie, weil er hat ihr die Möglichkeit gegeben zu studieren. Aber nicht, um hier einen völligen Neuanfang zu machen. Also nicht, um die Beziehung zu verlassen. Es ist nicht möglich, die Beziehung zu verlassen. Ich habe sie gefragt. Die ist eingebunden in ihre sozialen Verhältnisse. Da gibt es keine Neuanfänge in dieser Gesellschaft. Jedenfalls für den größten Teil der Menschen nicht.
So eine Festgefahrenheit, die haben wir ja auch oft im Politischen. Viele Leute denken, wir können ja eh nichts ändern. Privat kommt man aus dieser Lethargie vielleicht ein bisschen einfacher heraus. Aber wie können wir erreichen, dass Leute wieder Lust bekommen, neu anzufangen und diesen Mut zu haben, auch vielleicht vor dem Hintergrund dieses Begriffs der Natalität oder Geburtlichkeit?
Wir können Menschen nicht völlig überzeugen. Es gibt diese Wahl, falls es eine Wahl ist, dass Menschen sagen, ich sehe keine Möglichkeit, neu anzufangen, und andere sagen eben, ich sehe die Möglichkeit, neu anzufangen. Ich für mich will mir sagen, selbst wenn ich weiß, dass ich nichts bewerkstelligen kann, tue ich trotzdem alles, um so zu tun, als ob. Warum? Na, damit lebt sich's besser. In meinen Augen. Ich respektiere, dass andere Augen das möglicherweise anders sehen. Aus der Mischung besteht die Gesellschaft. Eine Gesellschaft besteht niemals aus denselben Menschen, sondern daraus, dass Menschen sehr unterschiedlich sind. Und immerhin scheint es so zu sein, dass Entwicklungen, die in der Gesellschaft zustande kamen in den vergangenen Jahrzehnten, nicht zustande kamen, weil alle Menschen sagten, wir können eh nichts tun.
Unser Potenzial zum Neuanfang, was nützt uns das, wenn alle anderen sich nicht ändern, auch im Politischen? Wieso soll ich als Einzelner neu anfangen, wenn alle anderen einfach so weitermachen wie bisher?
Idealerweise, weil es mir Freude macht. Ich kenne Menschen, und ich selbst bin ganz sicherlich auch einer, die Freude daran haben, Dinge, von denen sie meinen, die sollten so oder anders sein, auch in Bewegung zu bringen. Also um es konkreter zu machen, ich gehörte tatsächlich zu denen, die in den 70er Jahren zur Überzeugung kamen, wir machen in ökologischer Hinsicht Dinge, die sind nicht in Ordnung. Dazu gehörte die Nutzung der Atomkraft, dazu gehörte der Umgang mit dem Wasser, der Umgang mit der Luft, mit den Schadstoffen, die wir in die Luft eintragen, und habe daraus für mich Konsequenzen gezogen. Für mein persönliches Leben, dass ich etwas umstrukturiert habe, und für mein politisches Leben. Ich war einer derjenigen, die sich sehr früh in der Umweltbewegung engagiert haben. Wenn ich heute nun zurückblicke, möchte ich sagen, die paar Tausend, die das damals waren, mehr waren das ja nicht, das waren Spinner. So wurden wir jedenfalls von sehr vielen bezeichnet. Übrigens vor allem deswegen, weil wir Müsli gegessen haben. Die Müsli-Fresser waren das. Naja, was ist daraus geworden? Heute essen sehr viele bürgerliche Menschen Müsli zum Frühstück, was einfach gesünder ist. Und ich darf doch darauf hinweisen, dass einiges in ökologischer Hinsicht in unserer Gesellschaft sich getan hat. Nach Maßstab der Ökologen ganz sicher nicht viel genug, aber doch erheblich viel.
Aus der Planke ist dann vielleicht doch irgendwann das Schiff geworden. Der Mensch und sein Potenzial zum Neuanfang. Ein Gespräch war das mit dem Philosophen Wilhelm Schmid in Sein und Streit beim Deutschlandfunk Kultur.
Die Zeit zwischen den Jahren, das ist für die meisten Menschen eine gute Gelegenheit, innezuhalten, vielleicht Bilanz zu ziehen und darüber nachzudenken, wie es im neuen Jahr weitergehen soll. Aber das ist oft leichter gesagt als getan, oder? Der letzte Familienstreit, der hängt einem von Weihnachten vielleicht gerade noch so in den Knochen. Da kommt schon wieder die nächste Twitter-Debatte um die Ecke und das Weltgeschehen. Das nimmt auf Besinnlichkeitsbedürfnisse sowieso nur sehr bedingt Rücksicht. Was also tun, um zur Ruhe zu kommen? Im philosophischen Wochenkommentar rät Arndt Pollmann, einfach mal die Klappe halten.
Einst bekam der weise Sokrates Besuch. Vor seiner Tür stand ein Mann, der in den Straßen Athens als Schwätzer verrufen war. Er war gekommen, um sich von Sokrates im Fach Rhetorik ausbilden zu lassen. Der Philosoph verlangte daraufhin doppelt so viel Honorar wie sonst üblich. Natürlich wollte der Schwätzer den Grund für diesen horrenden Aufschlag erfahren, und Sokrates antwortete, weil ich dir sowohl das Sprechen als auch das Schweigen beibringen muss. Die Rhetorik ist die Kunst der Beredsamkeit. Sie soll uns lehren, wie man statt mit Taten oder gar Gewalt mit Worten überzeugt. Wer aber andauernd redet, wer unentwegt plappert, wird andere eher nerven als überzeugen. Wichtiger noch scheint für Sokrates aber etwas ganz anderes zu sein. Wer ohne Punkt und Komma schwätzt, lässt erkennen, dass er sich keine Zeit nimmt, vorab gründlich nachzudenken. Solche Menschen reden viel, haben aber kaum etwas zu sagen. Ihre diskursive Diarrhö soll bloß wortreich die faktische Inhaltslehre ihrer Worte übertönen. Oder, wie es passend dazu in einem alten japanischen Sprichwort heißt, die Wissenden reden nicht, die Redenden wissen nicht. Daher will Sokrates dem Schwätzer erst einmal eine Art Funkstille auferlegen, um diese als Denkpause nutzen zu können. Der nun anstehende Jahreswechsel gilt uns traditionell als eine solche meditative Ruhepause. Wir sollen kontemplativ rasten und zur Besinnung kommen. Da heutzutage viel zu viel kommuniziert wird, hätten viele Menschen eine derart stille Zurückhaltung bitter nötig. Ständig heißt es, wir müssen reden. Ständig wird man aufgefordert, seinen Senf dazuzugeben oder sich zu erklären, die Stimme zu erheben. Gegen rechts und zugleich auch gegen ganz links, gegen Populisten, EU-Gegner, Umweltverschmutzung. Auch über unsere Gefühle sollen wir unentwegt Auskunft geben. Und den Sex, ja auch den sollen wir in Zukunft diskursiv verflüssigen. Man muss kein Fan des modischen Achtsamkeitstrends sein, um derart viel Geschwätz für kontraproduktiv zu halten. Natürlich geht es bei der ersehnten Besinnung nicht einfach nur um metaphysisches Yoga beziehungsweise um ein meditatives Entspannungsprogramm zur Kompensation von Jahresendzeitstress. In dem schönen Wort Besinnung ist vielmehr ein doppelter Sinn enthalten. Zum einen wird damit physiologisch auf eine erneuerte Aufmerksamkeit für die eigenen fünf Sinne angespielt. Vor allem aber wird in ethischer Absicht für die Wiederentdeckung von Sinn im Leben plädiert. Für eine Besinnung auf existenzielle Ziele, die das Leben zu einem guten Leben machen würden, wenn diese Ziele nicht andauernd im Stress profaner Alltagsverrichtungen aus dem Auge und damit aus dem Sinn gerieten. Besinnung wird notwendig, wenn das Leben vom Kurs abkommt und scheinbar keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Als Philosoph sage ich das Folgende nur mit einer gewissen Hemmung und natürlich wirkt es paradox oder gar geschäftsschädigend, in einem Radiokommentar wortreich für eine buchstäblich stille Zurückhaltung zu plädieren. Aber dennoch, Reden wird maßlos überbewertet. Schreiben übrigens auch. Auf das Denken kommt es an. Und dafür braucht man Ruhe. Frei nach Clint Eastwood, wenn ein Mensch schweigt, sollte man ihn auf gar keinen Fall unterbrechen. Daher lautet der gute Vorsatz für den Jahreswechsel, öfter mal die Klappe halten und erst einmal tiefer in sich gehen. Von Sokrates lernen heißt pausieren lernen. Wie also wäre es mit einer Kunst der Denkpause, einer Art Anti-Rhetorik, die nicht das Reden, sondern die stille Zurückhaltung und damit auch das Aushalten von Stille zur Kunstform erhebt? Und das Hörbuch, das Schweigen großer Philosophen, wäre garantiert ein Bestseller.
Der Sinn der Besinnlichkeit. Arndt Pollmann war das im philosophischen Wochenkommentar. Und haben Sie für morgen Böller und Raketen gekauft? Oder sparen Sie sich die Knallerei, wie man das inzwischen ja doch von vielen Leuten hört? Es gibt ja gute Gründe dafür, das zu lassen. Zum Beispiel die rund 4.500 Tonnen Feinstaub, die dadurch laut Umweltbundesamt voraussichtlich in diesem Jahr produziert werden. Zum Glück gibt es Alternativen, die weitaus attraktiver sind, aber vielleicht ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen. Man könnte einen tanzenden Stern gebären. Also vorausgesetzt, man wüsste, was mit dieser berühmten Formulierung gemeint ist, die ja von einem der wichtigsten Denker stammt. Von wem und was damit gemeint sein könnte, das klären wir jetzt in der philosophischen Flaschenpost. Urs Andreas Sommer hilft uns dabei.
Die philosophische Flaschenpost.
Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.
Von wem stammt das Zitat?
Das Zitat stammt von Friedrich Nietzsche, und zwar aus der Vorrede seines Werkes »Also sprach Zarathustra«. Es ist da der Titelheld Zarathustra, der sich an das Volk adressiert und dem Volk diesen schwer verständlichen Satz zuwirft. Es handelt sich also nicht um ein Bekenntnis von Herrn Nietzsche, um einen Kalenderspruch, den er geschrieben hat, auch wenn das häufiger mal als Kalenderspruch in Verwendung gekommen ist.
Wie war es gemeint?
Wie das Zitat gemeint ist, das ist die große Frage der Nietzsche-Forschung, weil die Formulierung ja hochgradig paradox ist. Sterne gebiert man normalerweise nicht und auch das mit dem Chaos wirft viele Fragen auf. Jüngst haben Nietzsche-Forscher herausgefunden, dass Nietzsche da sowohl auf die Astronomie seiner Zeit eingeht, als auch auf klassische Vorbilder. In Shakespeares Much Ado About Nothing sagt eine Figur, dass sie unter einem tanzenden Stern geboren worden sei. Das alles hilft uns aber noch nicht so richtig weiter, denn die Pointe dieses Zitates liegt ja offensichtlich im Paradox. Im Paradox nämlich, dass man selber offenbar imstande sein soll, einen tanzenden Stern zu gebären. Zarathustra richtet sich an das Volk und er will ganz offensichtlich das Potenzial herauskitzeln. Er will, dass die Leute in der Lage sind, aus sich selbst heraus schaffen zu werden, aus sich selbst heraus etwas hervorzubringen, was völlig ungeplant, was vollkommen jenseits der Vorherfestlegung ist. Also braucht man vorher schon Unordnung, man braucht das Chaos, um etwas zu gebären, was einem Staunen macht, was wie ein Stern am Firmament steht und ganz offensichtlich auch noch tanzen kann.
Was sagt es uns heute?
Das Zitat erfreut sich allergrößter Beliebtheit. Es ist das vielleicht am meisten verwendete Nietzsche-Zitat in der Populärkultur. Es soll sowohl das Lieblingszitat des Revolutionärs Leo Trotzki gewesen sein, als auch einem englischen Massenmörder in einem berühmten Kinofilm die entsprechende Lebensweisheit mitgegeben haben. Es scheint mit dieser paradoxen Verdrehung immer noch anzusprechen, weil wir ganz offensichtlich uns selber als chaotische Menschen fühlen, als Menschen, die Unordnung in sich haben und die natürlich hoffen, aus dieser Unordnung irgendetwas schaffen zu können. Und genau das ist das große Versprechen dieses Zitates, dass wir also in die Lage versetzt werden, etwas aus uns zu machen, was ungeplant ist, was vielleicht ungewollt ist und was sich dann im Nachhinein doch als großartig herausstellt und was so schön sein könnte wie ein tanzender Stern. Vielleicht lädt dieses Zitat ganz besonders auch zu Gelassenheit ein, nämlich zu Gelassenheit angesichts all der Unordnung, die wir in uns selbst spüren, all der Unausgeglichenheit. Normalerweise versuchen wir das, gerade auch mit Neujahrsvorsätzen, in Ordnung zu bringen. Und dieses Zitat aber rät dazu, sich der gewaltigen Möglichkeiten bewusst zu werden, die das Chaos, die Unordnung in einem selbst auch mit sich bringt, die womöglich zu etwas führen, was wir nicht einmal zu hoffen gewagt haben. Also ein bisschen mehr Chaos zulassen scheint durchaus eine lebenstaugliche Maxime zu sein.
Innehalten zwischen den Jahren, zur Ruhe kommen, schön und gut, aber vielleicht auch erstmal dem Chaos in sich selbst zuhören, bevor man alles ordnet und gute Vorsätze auf Notizzettel schreibt. Das war's für heute und für 2018 mit Sein und Streit, dem Philosophiemagazin bei Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Christian Möller. Ich hoffe, Sie sind auch 2019 wieder dabei. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.